Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Lars Ament über sein neues Buch Coming Home und darüber, wie es ist, Menschen beim Sterben zu begleiten, sein eigenes Leben neu zu entdecken und wie es ist, wenn die Fragen, die man schon immer stellen wollte, nicht beantwortet werden. Viel Freude damit. Viel Freude damit, sage ich im Intro jedes Podcasts, auch dieses Podcasts. Und im Intro dieses Podcasts habe ich das gesagt, nachdem ich den Satz gesagt habe, Lars Ament spricht darüber, wie es ist, wenn die Fragen, die man sich immer gestellt hat, von denen man immer die Antwort haben wollte, nicht beantwortet werden. Wir alle kennen das vielleicht von einer Ex-Partnerschaft, wo Fragen unbeantwortet sind oder einfach die großen Fragen des Universums oder eben vielleicht auch ähnlich wie bei Lars. Seine Mutter lag im Sterben und er ist mit ihr in die letzten Dialoge gegangen. Es gibt einige Dinge, die er wissen wollte, die er lösen wollte, die er für sich klären wollte. Und seine Mutter hat mit ihm gemeinsam nicht diese Klärung gefunden. Lars spricht darüber, was das mit ihm gemacht hat und wie die nicht beantworteten Fragen doch für ihn zu Antworten geworden sind. Er spricht darüber, wie es ist, Sohn zu sein, wie es ist, Vater zu sein, Mensch zu sein. Und vor allem dreht sich sehr viel über sein Lieblingswort, Seelenfrieden. Ich freue mich immer, wenn ich mit Lars spreche. Ist einer meiner Homies und ein sehr gern gesehener und gehörter Gast in diesem Podcast. Sein neues Buch Coming Home ist jetzt draußen. Es erscheint diese Woche, wenn dieser Podcast kommt. In den Shownotes findest du alle Links zum Bestellen, aber das gibt es natürlich auch in jeder Buchhandlung und in jedem gut sortierten Online-Shop. Ich kann es wie alle Bücher von Lars Ament wärmstens empfehlen. Und ich muss sagen, dass ich auch aus diesem Gespräch wieder wahnsinnig viel Inspiration und, tja, ich muss sagen, Wärme ums Herz mitgenommen habe. Also, ich wünsche euch genauso viel tiefe Berührung und Freude und das eine oder andere Lächeln und Denkanstöße und Fühlensanstöße mit diesem Gespräch, wie ich sie hatte. Viel Freude und hier ist Lars Ament.
Lass doch direkt da wieder einsteigen. Du hast gerade gesagt, mit diesem Buch ist die Arbeit eigentlich done.
Genau, meine Worte waren, the work is done. Und alles, was jetzt passiert mit diesem Buch, liegt nicht mehr in meiner Hand und ist auch nicht mehr so entscheidend. Weil für mich war es wichtig, das zu schreiben, mein Herz aufzumachen, alles rauszulassen, meine Gedanken zu teilen, meine Trauer, meine Wut, meine Enttäuschung, meine Sehnsucht, meine Hoffnungslosigkeit, wie aus dieser Hoffnungslosigkeit dann Hoffnung geworden ist, all das rauszulassen, zu teilen, und darum geht's in diesem Buch für mich. Das heißt, dieses Jahr, in dem ich dieses Buch geschrieben habe, war für mich einfach so krass, weil nach dem Tod meiner Mutter war das im Prinzip meine Therapie. Und was jetzt mit diesem Buch passiert, es wird die Menschen erreichen, die es erreichen soll. Und weißt du, früher, und das wirst du kennen, auch von deinen Büchern, von der Musik, willst du natürlich, dass, ja, du machst Promo und du machst Interviews und du willst natürlich, dass das Buch sich maximal gut verkauft und oder die Musik, dass das viele Menschen hören, und du bist so im Hustle und du willst natürlich viel Aufmerksamkeit haben. Will ich auch immer noch, das ist ja völlig klar, will jeder Künstler, jede Künstlerin will, dass ihr Werk so viele Menschen wie möglich erreicht. Aber bei diesem Buch bin ich so richtig entspannt, was das angeht. Also, wenn ein Podcast-Interview klappt oder nicht, ist nicht mehr so entscheidend. Weil für mich persönlich ist alles schon fertig. Es ist alles schon draußen, es ist alles passiert. Und ob das Buch jetzt 5 Menschen lesen oder 5 Millionen Menschen lesen, natürlich freue ich mich über die 5 Millionen, aber wenn das 5 Menschen lesen, ist das okay? Selbst wenn es überhaupt niemand liest. Bei diesem Buch ist es wirklich was anderes. Und deswegen habe ich gesagt am Anfang, yo, Bro, the work is done. The work is done.
Es ist eine sehr buddhistische Sicht, mein Lieber. Es ist so dieses freudige Anstrengung. Das ist eine buddhistische Maxime. Freudige Anstrengung heißt, dass man, während man etwas tut, und Freude muss nicht immer heißen, juhu. Ne? Das ist, glaube ich, kein Buch, wo du jeden Tag gesessen hast, juhu gesagt hast, sondern du hast Trauer verarbeitet, Wut verarbeitet, Enttäuschung verarbeitet, wie du gesagt hast. Freudige Anstrengung bedeutet, dass man, während man die Arbeit macht, das mit so einem gewissen Purpose oder einer gewissen Widmung, Hingabe, könnte man vielleicht sagen, hingebungsvolle Anstrengung, dass man das tut. Und dann in dem Moment, der zweite Aspekt davon ist, sich vom Ergebnis zu lösen. Detach from the outcome. So.
Ganz genau.
Die meisten meiner Lehrerinnen und Lehrer sprechen Englisch, deswegen fällt es mir immer leichter, das auf Englisch zu sagen. Aber sich detach from the outcome, also sich von dem Ergebnis zu lösen. So, um wirklich zu sagen, weißt du was? Ich habe mit Hingabe, ich habe mit Freude und auch mit Leid, aber whatever, mit Emotionen, mit Hingabe diese Sache getan. Und jetzt ist es da und jetzt gebe ich das hin. Und auch das ist wieder Hingabe. Ja, ich gebe es hin. Ich gebe mich hin erst und dann gebe ich das Werk hin. Und dann detach from the outcome. Und wie du gerade gesagt hast, ne, bedeutet nicht, dass man sich dann nicht freut. Oder es bedeutet nicht, dass man nicht eine Hoffnung hat oder nicht Bock hat, einen Drive hat zu sagen, ich würde gern was erreichen oder ich möchte gerne irgendwie, dass es in der Tagesschau vorgestellt wird oder keine Ahnung. Aber das ist nicht, warum ich es mache, und das ist nicht das, wo meine emotionale Investition jetzt hängt. Und wenn das und das nicht passiert, dann bin ich enttäuscht. Und wenn ich da und da keinen Slot kriege, dann fühle ich mich gekränkt und so weiter und so weiter so. Und das ist so ein bisschen so eine Formel dafür, um irgendwie in der Welt zu wirken und was zu machen und sein Bestes zu geben, aber gleichzeitig auch sich von diesem Leid, was auch erzeugt wird, dadurch, dass man immer Erwartungshaltungen hat, irgendwie loszusagen und zu befreien. Und das führt eben nicht dazu, in meiner Erfahrung, und das ist auch das, was du gerade spiegelst, ne, dass man dann weniger Sachen macht oder mit weniger Herz oder sowas dabei ist, aber es heißt, dass man danach irgendwie ein bisschen freier ist. Würdest du sagen, du fühlst dich, könntest du sagen, du fühlst dich ein bisschen freier jetzt?
Auf jeden Fall. Also, ich habe mir einfach alles von der Seele geschrieben, was in Teilen auch seit 35 Jahren in mir versteckt war, verschlossen war. Ja, also Kindheitstraumata, die da verschlossen waren, die dann mit dem Tod oder auch in dem Prozess des Todes dann so langsam von unten nach oben geblubbert sind. Ich hatte immer so das Gefühl, wie in der Meditation, dass auf einmal so auf dem Meeresboden so Themen lagen, die da unten sicher waren. Und in dieser Phase des Todes oder in der Begleitungsphase in den Tod, diese Themen vom Boden in Blubberbläschen gekommen sind und dann so langsam nach oben an die Oberfläche in mein Bewusstsein gekommen sind. Und deswegen ging es gar nicht anders, als dass ich dieses Buch schreiben musste. Weil es war so viel da und so viele Themen und Gedanken, und das musste alles raus. Und ich bin Autor. Ich musste mein System wieder befreien von all diesem Zeug. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe es geschrieben. Und ich musste ein bisschen an David Bowie denken.
David Bowie?
Ja, weil der hat mal ein Album gemacht in den 80er Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber er hat es in einem Interview erzählt. Er hat gesagt, es war das unkommerziellste Album, das er jemals geschrieben hat, und da waren keine Hits drauf und alle haben sich gefragt, warum schreibe ich dieses Buch als David Bowie? Warum schreibe ich diese Songs? Warum produziere ich diese Musik als David Bowie? Und er hat gesagt, auch wenn das keiner versteht, für mich ist dieses Album extrem wichtig in meiner persönlichen Entwicklung auch als Künstler. Es muss keiner verstehen da draußen. Ich musste auch keine Hits haben. Ich muss nicht im Radio gespielt werden mit diesem Song, mit diesem Album. Aber für mich in meiner Diskografie, in meiner Weiterentwicklung ist es ganz entscheidend auf meinem Weg. Und so ein bisschen fühle ich mich. Natürlich bin ich kein David Bowie, aber die Art und Weise, wie ich dieses Buch betrachte, auch in meiner Diskografie, es spielt keine Rolle, was damit passiert. Für mich ist es eines der wichtigsten Bücher in meiner Entwicklung. Nicht nur als Autor, vor allem eben auch als Mensch.
Die Themen, die da hochgekommen sind, diese Bubbles, diese Bläschen, die entspringen ja wie so eine Art Urgrund, der unten ist, der immer da ist, aber der vorher nicht an die Oberfläche gekommen ist. Ist der nicht an die Oberfläche gekommen, weil du das gar nicht so sehr auf dem Schirm hattest, dass der da ist oder dass diese Themen da sind? Oder weil du eher in deinem Alltag in so einem Modus warst, wo du gesagt hast, na ja, dafür ist noch keine Zeit oder das ist noch nicht appropriate oder das ist gar nicht so wichtig oder so. Ne? Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, sind es Themen, die dir vorher bewusst waren, wo du dich aber auf irgendeine Art und Weise entschieden hast, diese Bläschen unten zu halten? Oder sind es Themen, die dir gar nicht bewusst waren, die sich dann einfach ihren Weg gebahnt haben?
Genau das. Die waren mir nicht bewusst und kamen dann so langsam aus dem Unterbewussten nach oben ins Bewusste. Und das ist so interessant. Ich beschäftige mich seit knapp 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, mit all dem. Und mir ist nicht klar geworden, dass ich ganz vieles bei mir selbst überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also zum Beispiel habe ich mir eine Geschichte erzählt über meine Kindheit. Und ich hätte Brief und Siegel schwören können, dass das die Wahrheit ist.
Welche Geschichte war das, die du mir eigentlich erzählt hast?
Und die Geschichte war, hey, ich hatte eine total glückliche Kindheit. Mir hat es an nichts gefehlt. Die Trennung meiner Eltern hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Mein Vater und meine Mutter, die sind so unterschiedlich, dass die überhaupt jemals zusammengekommen sind, ist mir ein großes Rätsel. Meine Mutter ist so Sportwagen, Surfbrett, Mountainbike, 250 links auf der Autobahn ab nach Südfrankreich ans Meer, surfen, Mountainbike fahren, so. Und mein Vater ist entspannt mit der Zeit vor dem Kamin, Rotwein trinken und langsam. Und deswegen war die Geschichte, dass ich immer gesagt habe, ja, dass meine Eltern sich getrennt haben, das war völlig klar und ganz entspannt, ganz easy. Für mich war das super, weil ich war unter der Woche immer bei meinem Papa und an den Wochenenden war ich immer bei meiner Mutter. Beste Leben. Das war die Geschichte, die ich mir erzählt habe und die ich auch anderen immer erzählt habe. Bis ich dann mal das Offensichtliche gesehen habe, nämlich als meine Mutter gestorben ist, habe ich einfach mal gerechnet, habe so gemerkt, das kann gar nicht sein. Ich habe doch an den Wochenenden immer Fußball gespielt im Verein. Ich hatte immer samstags meine Spiele, meine Fußballspiele. Und später, als ich nicht mehr Fußball gespielt habe, sondern Basketball im Verein, habe ich freitagsabends Training gehabt und sonntags ein Spiel gehabt. Ich kann gar nicht so oft bei meiner Mutter gewesen sein, an den Wochenenden, wie ich mir das immer erzählt habe als Kind. Natürlich war ich auch mal bei meiner Mutter an den Wochenenden, aber nicht jedes Wochenende wie in meiner Erzählung. Und immer. Und da ist mir aufgefallen, oder ich habe mal wieder gemerkt, wie kraftvoll unsere Gedanken sind und wie krass unser Gehirn ist, um uns zu schützen. Natürlich war ich tief enttäuscht und ich hatte so viel Schmerz damals als Kind in mir, dass meine Mutter gegangen ist, dass meine Überlebensstrategie als Kind die war, mir eine alternative Wahrheit zu erzählen. Und das habe ich erst begriffen, als meine Mutter gestorben ist. Und das zeigt einfach, wie krass das Gehirn ist. Das Gehirn besitzt die Macht, um uns zu schützen, erzählt es uns eine andere Geschichte, die wir glauben als die Wahrheit, damit wir besser durchs Leben kommen. Und es gibt so diesen Moment, den schreibe ich auch in dem Vorwort, dass ich gesagt habe, ich wollte eigentlich gar kein neues Buch schreiben. Ich wollte erstmal ein bisschen mehr leben und ein bisschen mehr, wieder erleben. Ein bisschen mehr lieben, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, ein bisschen mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen. Durch ihre Augen einer Dreijährigen die Welt wieder neu sehen. Ich habe so viele Bücher geschrieben in den letzten Jahren. Ich will erstmal eine Pause machen. Und dann war ich auf Tour, auf der Imagine Tour. Du warst ja auch in Berlin damals mit dabei. Und als das begonnen hat, der erste Tag, die erste Show war in Wien, ausverkauft. Eine halbe Stunde bevor es losging, habe ich die Nachricht bekommen, dass das Buch in Österreich auf Platz 1 eingestiegen ist, in die Bestsellerliste. Ich dachte so, krass, Höhepunkt, ja. Geht nicht besser. Gehe ich auf die Bühne. Standing Ovations, 5 Minuten lang stehen die Leute auf, applaudieren, bevor ich auch nur ein Wort gesagt habe. Ich denke mir, was ist denn hier los? Alles läuft mega. Die Leute applaudieren, wo sie applaudieren sollen. Sie lachen, wo sie lachen sollen. Sie stehen auf. Also so 50 Minuten lang völliger Wahnsinn. Dann gehe ich von der Bühne runter bei der Halbzeit. Sitze im Backstage und dachte mir, wie geil ist dieses Leben? Gucke auf mein Handy und sehe eine Nachricht meiner Mutter, die im Krankenhaus liegt und sagt, Chemotherapie hat nicht angeschlagen, der Krebs ist zurück und alles scheiße. Dann sitze ich da, die Tränen laufen. 2 Minuten später kommt der Tourmanager und sagt, in 5 Minuten musst du wieder auf die Bühne. Und da habe ich mal wieder so gemerkt, dieser ganze Wahnsinn, in dem wir so feststecken, was wir glauben, was so wichtig ist, was wir den ganzen Tag machen in unserem Alltag, wonach wir streben und was wir glauben zu brauchen, um glücklich zu sein, ist am Ende eine Illusion. Wir glauben, wir haben 1000 Probleme, aber dann wirst du auf einmal krank. Von diesen 1000 Problemen bleibt nur noch 1 übrig. Und dann bin ich raus auf die Bühne, habe meine Show gemacht. Danach 3 Stunden noch Autogramme und Fotos und alles Mögliche gemacht. Zurück ins Hotel. Nächsten Tag nach München. Ich habe die Tour zu Ende gebracht. Ich bin immer von Tour, Krankenhaus, neuer Ort, zurück Krankenhaus und so weiter, Off-Day, Krankenhaus. Als wir von Stadt zu Stadt gefahren sind, habe ich mit meiner Mutter telefoniert und ich habe eigentlich die ganze Tour immer nur geweint. Dann war die Tour vorbei und dann habe ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nonstop bei meiner Mutter am Krankenhausbett gesessen und habe versucht, mit ihr zu reden. Also ich habe versucht zu sagen, lass uns doch mal über das reden, was wichtig ist und was dir noch auf dem Herzen liegt und was mir auf dem Herzen liegt. Ich hatte so viele Fragen. Und meine Mutter wollte nicht. Und sie hat einfach gesagt, das ist alles in Ordnung, das ist alles okay, alles wird gut. Und sie wollte einfach über nichts reden. Sie wollte nur über, ja, das Wetter reden, wie es mir so geht, wie die Tour war, ob sie erfolgreich war. Sie wollte Videos sehen von meiner Tour, Fotos sehen von meiner Tour. Aber sie wollte nicht in die Tiefe gehen. Und mich hat es total verletzt in der Situation. Weil ich so dachte, Mama, du stirbst bald. Und meine Mutter hat eigentlich am Ende ihres Lebens das gemacht, was sie immer gemacht hat. Sie hat verdrängt. Sie hat auch bis zum Schluss verdrängt, dass sie so krank ist. Als sie von der normalen Station verlegt wurde auf die Palliativstation, hat sie mir gesagt, mach dir keine Sorgen, weil ich liege hier nur, weil es da oben keinen Platz mehr gibt. Aber eigentlich muss ich hier gar nicht sein. Ich habe dann die Unterlagen, die Arztunterlagen mal an einen befreundeten Arzt geschickt, der auch Palliativmediziner ist, Dr. Sven Gottschling, mit dem ich auch mehrere Bücher geschrieben habe, unter anderem über das Sterben. Ich habe meiner Mutter das Buch hingelegt, sie hat gesagt, das brauche ich nicht. Und Sven hat gesagt, du, ich sag dir jetzt einfach mal die Wahrheit, da ist nichts mehr zu retten. Da hilft auch keine Chemotherapie mehr, da hilft gar nichts mehr. Der Krebs hat so weit gestreut, der ist so breit, und zwar überall, da kannst du nichts mehr machen. Mein Rat wäre, raus aus dem Krankenhaus und nochmal eine einzige Reise machen, irgendwohin. Und das war's. Aber nicht noch mehr Chemo, nicht noch mehr reinbuttern in einen Körper, der ohnehin schon kurz davor ist, zu kollabieren. Das bringt nichts mehr. Lieber am Ende des Lebens nochmal eine schöne Erinnerung sammeln für alle, als noch mehr Schmerzen zu haben wegen noch mehr Medikamenten und noch mehr Eingriffen. Ich habe das meiner Mutter gesagt und sie hat gesagt, nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ich wollte so gerne wissen, Mama, warum bist du damals gegangen? Warum hast du uns verlassen? Warum hast du die Familie verlassen? Warum hast du mich im Stich gelassen, als ich so krank war, als kleines Kind und dich so sehr gebraucht habe? Weil das war die Wahrheit, die ich mir abgespeichert habe. Meine Mutter ist gegangen, als Kind abgespeichert habe. Meine Mutter ist gegangen, hat uns verlassen. Natürlich ist es nicht die Wahrheit, aber es war meine als Kind, die dann in der Phase, in der ich sie in den Tod begleitet habe, so langsam, ne, die Blubberblasen, die langsam nach oben gekommen sind. Auf einmal kamen diese Fragen, die ich ihr aber vorher nie gestellt habe, weil sie gar nicht an die Oberfläche gekommen sind. Und da habe ich so gedacht, Mama, wir haben nicht mehr viel Zeit, lass uns doch einfach mal ein bisschen quatschen, um Frieden zu haben, um Seelenfrieden zu finden. Und sie wollte aber nicht. Und ja, das war schon krass, so als Sohn das zu sehen, dass der Schmerz in ihr so groß gewesen sein muss, den sie ihr ganzes Leben mit sich getragen hat, dass nicht mal der Mutterinstinkt dagegen angekommen ist. Also der Mutterinstinkt, ich schütze mein Kind, weil ich gesagt habe, Mama, wenn wir jetzt nicht reden, diese unbeantworteten Fragen, die werden mein Leben lang mich begleiten. Und das wird die letzte Erinnerung sein, die ich an dich haben werde, diese Fragen, die einfach bleiben. Willst du das? Und dann hat sie nur gesagt, alles ist gut, alles ist gut. Und dann irgendwann habe ich ihr noch einen Brief geschrieben, weil ich dachte, vielleicht ist das das bessere Medium. Und dann 2 Tage später war ich wieder da und dann hat sie am Ende, sie hat, während ich da war, nichts gesagt zu dem Brief, aber als ich schon auf dem Weg war nach Hause, hat sie noch gerufen, ach übrigens, ich habe deinen Brief gelesen. Dann habe ich mich umgedreht, habe die Tasche schon wieder hingestellt und wollte schon wieder einen Schritt auf sie zugehen, so, okay, ich setze mich wieder, ich bleibe noch, wir können reden. Und dann sagte sie, es ist alles gut. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe alles versucht und meine Mutter wollte nicht. Und es ist okay, weil es ist ihr Leben. Und am Ende eines Lebens, so habe ich darüber gedacht zumindest, es ist meine Aufgabe als Sohn, sie zu begleiten, für sie da zu sein. Auch wenn das für mich natürlich schwer war, weil ich natürlich wütend war und traurig und enttäuscht. Aber meine Aufgabe jetzt ist es, für sie da zu sein, weil ich gar nicht nachvollziehen kann, wie es ist, wenn du klar bei Verstand bist und weißt, auch wenn du es verdrängst auf der Ego-Ebene vielleicht, ja, verdrängst, aber auf einer Herzensebene hat meine Mutter ganz sicher gewusst, weil sie sehr mathematisch ist, sehr, sehr analytisch gedacht hat immer und ihr war das schon bewusst irgendwie, dass sie bald sterben wird. Und ich dachte so, okay, ich weiß nicht, wie das ist, zu wissen, ich habe vielleicht nur noch 5, 6 Tage zu leben. Das muss ja so krass sein, so abstrakt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt nicht noch mehr Stress verursachen meiner Mutter, weil ich was erwarte, sondern ich habe gesagt, okay, ich habe es versucht und weil ich es versucht habe, kann ich Frieden machen damit. Und dann saß ich einfach nur noch da neben ihr, habe ihre Hand gehalten und war einfach nur da und habe sie dann in den Tod begleitet, bis wirklich ihr letzter Atemzug dann gegangen war oder bis sie ihren letzten Atemzug gemacht hat und sie dann gegangen ist. Ja.
Wie ist es jetzt mit diesen Fragen, die du ihr stellen wolltest oder die du ihr gestellt hast, auf die sie immer die gleiche Antwort hatte? Alles ist gut, alles ist präsent. Wie ihr Mantra gewesen anscheinend am Ende. Wie ist es für dich jetzt, wo sie nicht mehr da ist als potenzieller Counterpart? Wie ist es für dich, mit diesen Fragen jetzt zu sein und zu sitzen? Stellst du dir die Fragen noch oder haben sich die Fragen aufgelöst und gibt es Antworten potenziell? Wenn ja, wo wären die zu finden?
Die Fragen haben sich aufgelöst, weil ich mich gefragt habe, was kann ich aus diesem Moment, was kann ich aus dieser Erfahrung hier lernen? Und was ich dann gemacht habe, ist, zum ersten Mal eigentlich habe ich mich intensiv mit der Biografie meiner Mutter beschäftigt. Weil ich wollte verstehen, warum war es so schwer für sie, diese eine Tür aufzumachen. Und als ich begriffen habe, wo meine Mutter herkam, wo sie herkommt, wie sie aufgewachsen ist, welchen Schmerz auch sie seit 60, 70 Jahren in sich getragen hat, konnte ich verstehen und aus dem Verständnis wurde Vergebung und aus der Vergebung wurde Frieden für mich, weil ich auf einmal für ein paar Tage in ihren Schuhen gelaufen bin und wenn es auch nur gedanklich war. Meine Mutter ist in einem vertriebenen Lager auf die Welt gekommen, Meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, waren Heimatvertriebene aus Schlesien, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, wie Millionen andere auch. Und damals war das so, dass, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass diese Heimatvertriebenen erstmal hier gesammelt wurden in Lagern in ganz Deutschland. Und meine Großeltern, die waren 5 Jahre in diesem Lager, haben da Kriegsversehrte behandelt und haben sich gekümmert. Und dann sind sie weiterverteilt worden nach Baden-Württemberg, nach Bietigheim-Bissing, also wo Schindy wohnt. Ja, da.
Und Tour.
Genau, ja. Und ich war auch, als Kind war ich oft bei meiner Oma Skateboard fahren in Bietigheim-Bissing. Ja, und da ist meine Mutter dann gelandet mit ihren Eltern, und meine Mutter hatte noch 3 Geschwister. Und damals war das so, dass der Staat Deutschland die Menschen gezwungen hat, die Platz hatten, die Heimatvertriebenen aufzunehmen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der Staat dich zwingt, jemanden in dein Haus zu lassen, auf die du überhaupt keine Lust hast, kann man sich vorstellen, wie die Stimmung ist. Ja, also zuerst war meine Mutter geboren in diesem Lager, dann in Baden-Württemberg, nicht willkommen in einem Haus. Die waren dann zu 5 in der 2. Etage in einem Familienhaus, wo aber eine Familie gewohnt hat, und diese eine Familie musste dann diese Etage freiräumen und Platz schaffen für die Familie meiner Mutter und meiner Großmutter. Und dementsprechend hat meine Mutter immer so in Angst gelebt, ja, wir dürfen jetzt hier, wir sind nicht willkommen und dürfen jetzt auch nicht auffallen, wir dürfen keinen Lärm machen. Wenn sie mal beim Bäcker war, wurde sie immer schief angeguckt, und die Message war eigentlich immer, du bist nicht von hier, du gehörst nicht dazu.
Es hört sich erschreckenderweise an, wie die Geschichte von vielen Migrantinnen und Migranten und den Kindern von Migrantinnen und Migranten, die nach Deutschland oder sonst wo auf der Welt kommen und fremd sind und das Gefühl bekommen, du gehörst nicht dazu und so weiter. Dann entwickelt sich bei Menschen sicherlich aus der Not heraus eine ganz bestimmte Art, damit umzugehen, sich zu schützen. Du hast am Anfang davor gesprochen, wie krass dein Gehirn ist, was für Geschichten es dir erzählt, um mit dem Leben, wie es sich dir präsentiert, besser klarzukommen. Das heißt, bei allen von uns, durch die Umstände, entwickelt sich dann eine ganz eigene Strategie. Bei manchen Menschen, es kommt auch ein bisschen auf den Charakter an und auf die individuellen Umstände. Bei manchen Menschen ist es dann eine große Verschlossenheit, bei anderen Menschen ist es eine Aggressivität, bei anderen Menschen ist es eine Angst. Was auch immer es ist, es entwickeln sich Strategien, um damit besser klarzukommen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit, wo du das erzählst, diesen Gedanken oder dieses Wort von generationsübergreifenden Traumata. Ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf von deiner Mutter oder von anderen Menschen zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte, die solche Dinge erfahren haben. Und dann uns als Kinder, die großgezogen werden von diesen Menschen, die das erfahren haben. Wir bekommen also quasi deren Coping Mechanisms, deren Strategien mit, auf die eine oder andere Art und Weise. Für uns ist das dann normal. Für uns ist das normal. So lebt man halt, so ist man halt, so geht man halt mit Schwierigkeiten um und so weiter. Für uns ist das dann normal. Wir sind dann in unserer eigenen Welt, erleben unsere eigenen Dinge, sind dadurch geprägt, bekommen aber unsere eigenen Prägungen, weil wir das, was zu Hause normal ist, natürlich mit der Umwelt draußen abgleichen und merken, oh, das funktioniert besser oder schlechter. Also fangen wir an, unsere eigenen Strategien zu entwickeln. Irgendwann sind wir Eltern und unsere Kinder durchlaufen den gleichen Kreislauf. Ich glaube, und da würde mich interessieren, was du vor allem auch in dieser akuten Situation da denkst, sowohl dadurch, dass du deine Mom begleitet hast in ihrem Tod, gemerkt hast, was eigentlich deine Bedürfnisse sind, was ihre waren, dahin gegangen bist zu gucken, wie sie eigentlich aufgewachsen ist, was sie für eine Biografie hat, dadurch dir das ein bisschen zu erklären, Und deswegen interessiert mich da vielleicht auch deine ganz akuter Umgang damit. Ich glaube, wir sind in einer Generation, die total spannend ist, weil wir durch die Zeit, in der wir leben, auf einmal das Bewusstsein dafür entwickeln, dass es sowas gibt wie generationsübergreifendes Trauma. Ich glaube, das ist in den letzten Generationen, zumindest in Deutschland, andere Länder, andere Kulturen, kann ich nicht so viel sagen. Ich glaube, in unserem Land, in unserer Kultur, bei unseren Eltern und Großeltern ist das nicht so bewusst gewesen und es wurde sehr viel mit Verdrängungen gearbeitet. Vielleicht auch notwendigerweise, okay. Ich bring's mal ins Hier und Jetzt wieder. Unsere Generation ist in der crazy Situation, dass wir auf einmal das Vokabular dafür haben, dass wir das Verständnis dafür haben, dass das existiert und dass wir irgendwie Teil dessen sind und dass wir jetzt irgendwie we can start to figure it out. Das heißt, wir haben irgendwie jetzt so ein bisschen die Tools und das Awareness, die Aufmerksamkeit dafür, dass das so ist und dass wir jetzt was machen können. Ich glaube, es ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen und noch nicht selbstverständlich für uns alle und so weiter. Aber wir arbeiten irgendwie damit und haben ein anderes Bewusstsein. Und wir sind aber auch wieder diejenigen, die nächste Generation damit vielleicht prägen oder denen auch irgendwie helfen. Und da habe ich ganz, ganz viele Fragen und vor allem auch wir zwei als Väter, weißt du? Mhm. Und verzeih mir den großen Sprung. Mhm. Aber ändert sich bei dir etwas gerade in deinem Umgang mit deiner Tochter? Ändert sich was in deinem Selbstverständnis in deinem Selbstverständnis und Umgang als Vater durch diese Erfahrung?
100%. Ich habe ganz viele Anteile meiner Mutter in mir. Mein höchster Wert ist Freiheit. Mhm. Den wollte meine Mutter auch. Und zwar Freiheit. Bei ihr war es vielleicht eher Unabhängigkeit. Mhm. Weil sie, um das ganze Bild zu bekommen, hat dann irgendwann Abitur gemacht, als Erste in ihrer Familie. Mhm. Sie hat studiert als Erste in ihrer Familie, weil sie sich gesagt hat, ich hab hier eine Chance, was zu reißen in diesem Leben. Aus der Armut raus, was reißen. Dann ist sie schwanger geworden. Sehr früh mit 19. Mein Bruder kam mit 20 auf die Welt, als sie 20 war. Sehr jung. Auch in der damaligen Zeit sehr jung. Sie wollte aber eigentlich keine Kinder haben. Weil sie gesagt hat, nein, es geht um mich. Ich muss was reißen. Ich muss was schaffen. Und auf einmal war sie in der Abhängigkeit. Auf einmal war sie in einem Leben drin, das nicht ihrs war. Mein Vater hat dann gesagt, komm, wir heiraten. Also haben sie geheiratet. Meine Mutter hat dann nebenbei noch studiert, aber dann irgendwann sagte mein Vater, komm, wir machen noch ein zweites Kind, damit das eine nicht so alleine ist. Meine Mutter wollte nicht, aber mein Vater hat sich durchgesetzt, also ein zweites Kind. Und ich war ganz krank am Anfang, in den ersten Jahren meines Lebens und viel im Krankenhaus und so weiter, also schwierige Situation für jede Familie. Wenn du dann auch noch in einer Familie bist, aus der Sicht meiner Mutter, in der du nicht so richtig glücklich bist, du bist mit deinem Partner nicht glücklich, dann ist natürlich ein krankes Kind eine doppelte Belastung. War meine Mutter 25, 26 und hat sich gefragt, okay, wenn ich mein Leben leben möchte, dann muss ich hier weg. Oder ich bleibe hier, spiele Happy Family, was ich aber nicht bin, und vergeude mein Leben. Aus ihrer Sicht. Und dann hat sie gesagt, okay, ich gehe. Sie ist dann nach Frankfurt gegangen, hat an der Börse gearbeitet und hat Karriere gemacht und hat sich voll und ganz auf die Karriere gestürzt. Die Karriere war das Leben meiner Mutter. Ihre Arbeit war ihr Leben. Alles andere hat sie eigentlich gestört. Also du musst dir vorstellen, meine Mutter lag schon auf der Palliativstation und hat immer noch mit ihrem Tablet an Meetings teilgenommen. Hat schon Dinge geplant für das nächste Jahr. Wo ich denke, Mama, das wirst du gar nicht mehr erleben. Aber für sie war das wichtig. Da konnte sie wirken. Sie war sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Da konnte sie was bewegen. Mhm. Da war sie wer. Da hatte ihr Name Gewicht. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Ich habe viele Anteile von meiner Mutter in mir, dieses was reißen wollen. Das habe ich von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. Dieses Gefühl von, da steckt was in mir, das muss raus. Ich möchte mich verwirklichen. Ich möchte meine Träume verwirklichen in diesem Leben. Das habe ich von meiner Mutter. Wenn meine Mutter sich entscheiden musste zwischen Karriere und Familie, hat sich meine Mutter immer für die Karriere entschieden. Ich sage das wertfrei. Ich habe jetzt eine Tochter, die wird jetzt 4. Ich stecke heute oft in ähnlichen Situationen wie meine Mutter damals. Entscheide ich mich für die Familie oder entscheide ich mich für die Karriere? Und allein, dass ich ein Bewusstsein habe dafür, dass das so ist.
Das war genau der Satz, den ich gerade sagen wollte. Das Bewusstsein ist da.
Kann ich heute andere Entscheidungen treffen? Ich sage nicht, dass das einfach ist, weil in mir steckt eben auch meine Mutter. Aber dadurch, dass ich das weiß, dass es so ist, dass ich nicht unbewusst handle, kann ich bessere Entscheidungen treffen für mich und für meine Familie. Und ich glaube, am Ende ist das die Botschaft, die ich aus dem Tod meiner Mutter ziehe, dass ich das nehme, dass ich ein Bewusstsein dafür entwickle, für meine Erfahrungen aus der Vergangenheit, um in der Zukunft oder um in der Gegenwart bessere Zukunft für mich und meine Familie hinzukriegen. Weil ich halt weiß, wie schwer das ist, beides zu kombinieren. Familie, Zeit mit deinen Kindern, trotzdem dich verwirklichen in deinem Beruf. Ich sehe ja das, was ich mache, gar nicht als Beruf, sondern für mich ist das Leben. Für mich ist alles eins. Es gibt für mich persönlich kein Work-Life. Für mich ist alles live. Ich sehe keinen Unterschied. Für mich, ich habe auch keinen Feierabend. Weil ich liebe das, was ich mache. Ich bin immer auf Empfang. Es gibt einen Satz, den ich in das Buch geschrieben habe, der, wenn ich den sage, das ist jedes Mal so krass. Die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, sind deine Kinder. Für meine Mutter waren Überstunden eine Belohnung. Also wenn es hieß, am Wochenende muss gearbeitet werden, weil ein Projekt fertig werden musste, war das für meine Mutter selbstverständlich. Ganz klar. Für sie war ihre Arbeit ihr Leben. Und als sie gestorben ist, in der Trauerphase habe ich mich gefragt, was ist das Leben für mich? Das Leben meiner Mutter, was ist das für mich? Eine Warnung oder ein Vorbild? Und für mich ist es eine Warnung. Wenn ich später sterben werde, was ich werde, irgendwann mal, möchte ich auf mein Leben blicken und ich möchte zum Beispiel, dass meine Tochter anders darüber denkt. Ich möchte meine Tochter nicht mit Fragezeichen zurücklassen. Ich möchte meiner Tochter auch etwas dalassen.
Was möchtest du dalassen?
Erinnerungen, auch einen Ort, an den sie immer wieder gehen kann, den sie mit mir verbindet. Ich möchte, ich wünsche mir, dass wenn ich eines Tages sterbe, dass nichts offen ist. Dass ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte, auch zu meiner Tochter. dass wir alles erlebt haben, was wir erleben wollten, alles gefühlt haben, dass wir beide in Frieden sind damit. Seelenfrieden ist nicht ohne Grund mein Lieblingswort. Und meine Tochter hat einen persischen Namen und wenn man ihn übersetzt, heißt er Paradies im Herzen. Mhm. Auch das hat ja einen Grund, warum wir sie so genannt haben. Paradies im Herzen. Es ist mir so wichtig. Und dadurch, dass ich ein Bewusstsein habe, kann ich bessere Entscheidungen treffen. Und das hat mir wiederum geholfen in der Heilung, weil ich das Leben meiner Mutter und all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt nutzen kann für mich, um es für mich besser zu machen.
Coming home.
Coming home, baby.
Dein Buch heißt Coming Home und es ist jetzt überall am Start.
Yes, sir.
Vielen, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank. Du bist nicht nur mein Nummer 1 Podcast-Gast. Du warst am meisten in meinem Podcast. Out of everybody, muss ich sagen. Du toppst sogar Sarah.
I appreciate.
Oh, I appreciate it, mein Lieber. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wir sprechen. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wir uns sehen. Denn jedes Mal, das kann ich wirklich sagen, gehe ich raus aus den Gesprächen, sei es jetzt im Podcast oder sei es privat und nehme mir was mit, habe eine Inspiration. Es gehen bei mir im Kopf neue Türen auf. Es gehen bei mir im Herz neue Türen auf. Ich könnte noch 5 Stunden mit dir sitzen. Irgendwann würde ich vielleicht ein Bier oder sowas aufmachen oder einen Tee einschenken oder so, weißt du? Vielen Dank, mein Lieber. Du bist eine große Inspiration für mich und glaube ich auch für ganz viele Menschen. Und es ist wahnsinnig schön, dass du in deinem Werk auch immer so autobiografisch einfach teilst. Natürlich immer nicht, du schreibst ja nicht nur Autobiografien, sondern du nimmst Dinge, die dich in deinem Leben bewegen und übersetzt sie in Geschichten, in Sprachen, in Bilder, mit denen andere Menschen in ihrem Leben was bewegen können. Das ist ein ganz großes Geschenk, mein Lieber. Und vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du da bist. Danke, dass du schreibst. Danke, dass du auf Tour gehst und teilst. Und bitte schreib ganz schnell das nächste Buch, weil we need that. Und selbst wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, hoffe ich, kommst du in deiner kreativen Pause trotzdem noch mal im Podcast vorbei. Wir reden über das Wetter. Einfach eine halbe Stunde. Ich glaube, es ist auch interessant.
Ich danke dir so sehr, wirklich. Über das Wetter reden, ja, gerne. Das ist die Lieblingsbeschäftigung meiner Mutter gewesen.
Full circle.
Full circle, ja. Es ist so interessant, weil wir haben wirklich jeden Tag telefoniert.
Du hast übrigens ein Buch, das heißt It's All Good.
It's All Good, ja, genau. Ja, full circle and again. Wir haben wirklich, meine Mutter und ich, wir haben jeden Tag telefoniert. Immer, also jahrelang. Und wir haben, es ist so verrückt, immer nur übers Essen gesprochen, über das Wetter und wie es uns gerade so geht und wie das nächste Projekt aussieht. Und deswegen, übers Wetter reden kann ich ganz gut. Guck mal, so sieht das Buch aus. Ist das nicht geil?
Wunderschön ist es. Coming home.
Ich habe noch eine Frage an dich. Als Buddhist. Ich habe letzte Woche in Österreich eine Lesung gemacht zu diesem Buch. Zum ersten Mal habe ich vorgelesen, was ich in meinen Lesungen in Anführungsstrichen nie mache. Ich erzähle eigentlich immer mehr frei, Freestyle darüber. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein besonderes Buch, also mache ich auch mal was Besonderes und habe vorgelesen. Draußen in den Bergen in Österreich, am Wilden Kaiser. So heißt dieser Gebirgsteil. Und wir waren da oben, überall Bäume und Natur und ich fange an zu lesen und auf einmal fliegt ein Schmetterling über mich und zieht seine Bahnen und die Anwesenden hatten alle ein Buch in der Hand, konnten mitlesen und auf einmal setzt sich der Schmetterling auf eines dieser Bücher und bleibt da sitzen die ganze Zeit. Und wir haben alle gedacht, wow, weil das so präsent war, wir hatten alle Gänsehaut. Und mein Gedanke war, okay, das kann jetzt kein Zufall sein. Und später habe ich dann gelesen, dass Schmetterlinge in einigen Kulturen ein Zeichen dafür sind, dass Menschen, die gestorben sind, zurückkehren. Jetzt würde ich dich gerne fragen, gibt es da eine Geschichte aus dem Buddhismus dazu? Hast du da irgendwas im Kopf? Oder hat der Schmetterling im Buddhismus keine große Bedeutung?
Mir ist nichts spezifisch bekannt mit Schmetterlingen. Also grundsätzlich ist es ja, also kann man im Groben im Buddhismus sagen, dass wir so ein bisschen fast naturwissenschaftlich unterwegs sind und halt sagen, na ja, es kann sich, Energie kann sich nicht einfach auflösen. Ja? Die transformiert sich in einen anderen Zustand. Das bedeutet, Wiedergeburt muss jetzt nicht heißen, Sebastian wird als Marie wiedergeboren, unbedingt und so weiter, sondern das ist eine Transformation von etwas. Was da transformiert wird, ist eine andere Frage, denn im Buddhismus gibt es keine Seele in dem Sinne. Ne? Keinen so unveränderlichen Wesenskern, der von Leben zu Leben springt, so wie es vielleicht, wenn es Wiedergeburt im Christentum geben würde, so, was es ja auf eine gewisse Weise auch gibt. Was man aber sicherlich sagen kann und was ich total schön finde, ist, dass wir sagen, dass alles Lebendige schon mal deine Mutter gewesen ist.
Wow.
Also ja. Jeder, alles, was du als lebendig siehst, alle Tiere, wenn du Pflanzen oder bestimmte Orte oder Bäume als lebendig siehst, alles, was lebt, war schon mal deine Mutter und du warst schon mal die Mutter dieses Lebendigen. Und das ist etwas, aus dem im Buddhismus sehr viel Mitgefühl entspringt. Obwohl Mitgefühl ist ein blödes Wort. Mitgefühl ist eine Trennung. Ich bin hier, du bist da und ich fühle mit dir mit und so weiter und so fort. Schöneres Wort ist vielleicht große Verbundenheit. Es gibt eine unendliche große Verbundenheit und eine unendliche Liebe, denn egal wie schwierig das Verhältnis zwischen Müttern und Kindern ist, die Mutter hat uns immer einfach den höchsten Dienst im Leben erwiesen. Sie hat uns in diese Welt gebracht. Sie hat dafür gesorgt, dass wir zumindest am Anfang des Lebens, als wir 100% abhängig waren, zumindest das Minimum von dem hatten, was wir brauchten, um zu überleben. Und jedes Lebewesen hat das für uns schon unzählige Male getan und wir auch für jedes Lebewesen. Und das heißt, Wiedergeburt und der Gedanke daran hat immer sehr viel zu tun mit der Mutter. Und darüber hinaus kann man, glaube ich, sagen, und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen mein Ding, weiß ich nicht, ob das 100% buddhistisch ist, aber ich glaube, dass wenn alles lebt, wenn alles miteinander verbunden ist, dann gibt es sicherlich Momente und Situationen, in denen, wir kennen das bei Menschen, in denen andere Menschen, andere Lebewesen einfach zu einem bestimmten Energie, zu einem bestimmten Ding hingezogen sind. Und ob dieser Schmetterling jetzt ein Symbol war oder nicht, kann ich dir aus buddhistischer Sicht nicht sagen. Aber was ich als Mike schon sagen würde, ist, das war ein Lebewesen, was aus welchem karmischen Grund auch immer unbedingt da sein wollte und hören wollte, was dort erzählt wurde, weil es ein wichtiges Puzzlestück war für dieses Lebewesen. Und das allein, glaube ich, ist schon pure Magic.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir, mein Lieber.